Es war wieder Gamescom. Ich war nicht da. Das ist sehr schade, denn es gab dort Castlevania.
Fantastisch.
Das ist großartig.
Ich dachte zuerst, es würde eher so in eine traurige Richtung gehen, aber du hast das Flugzeug, das Ruder rumgerissen.
Yes.
Fantastisch.
Kommt nicht jetzt auch noch eigentlich ein Rap-Part?
Ja, aber es ist durcheinander. Außer bisher Sidequest.
Ah, na dann.
Mir fällt echt kein Rhyme ein, in dem Zitutote, Rap und Zwerge vorkommen.
Okay. Müssen wir rausfinden. Und das machen wir in dieser In-die-Fresse-Sidequest. Und zwar in einer ganz besonderen Konstellation. Bei mir sind heute da Lisa König, Spieleforscherin, gerade zurück von der Gamescom.
Genau, hi.
Mit Benedikt Benevenk, Spielejournalist, guter Freund. Und Fritz Gamesmensch.
Ja. Und das der allerersten Sidequest, die es jemals gab. Und?
Wirklich?
Ja.
Das war die erste Sidequest.
Ja, das war die.
Die hieß doch noch nicht mal Sidequest.
Das war die Folge zu E-Sport, wo ich Markus wirklich sehr lange versucht habe, einen Turnierbaum zu erklären.
Was nichts mit E-Sport zu tun hat.
Naja, doch ein bisschen.
Ja.
Ist doch die Frage, war es erfolgreich?
Weiß ich nicht.
Ja.
Ich habe, glaube ich, dreimal gesagt, Markus, guck's dir bitte einfach auf einem im Internet an, auf einem Bild, dann verstehst du es.
Vergangene Dinge.
Und ihr hört natürlich, ist Markus Richter auch hier. Auch ebenfalls zurück von der Gamescom. Wenn ihr euch fragt, warum gibt es jetzt schon eine Folge in die Fresse? Der Grund ist ganz einfach. Das ist eine Sidequest in die Fresse-Folge. Einmal im Quartal machen wir eine Bonusfolge für alle. Und das machen wir, weil so viele liebe Menschen uns zahlreich unterstützen per Direktüberweisung in Steady. Und dann machen wir Bonusfolgen, die verfügbar sind für alle. Und das freut uns sehr. Und vielen, vielen Dank für euren Support.
Gebt in die Fresse mehr Geld.
Das, was Bene sagt.
Genau, dann müssen wir das gar nicht so sehr betonen. Was wollen wir heute machen? Wir wollen heute über die Gamescom sprechen. Und ihr wart alle da und ich nicht, weil ich die Gamescom hasse.
Warum?
Ich frage mich im Nachhinein, ob sozusagen in den Annalen der Podcast-Forschung irgendwann so Podcast-ForscherInnen zusammensetzen werden und sagen, ja, der Dennis, der war damals hier auf der Gamescom, der hat einen Vorwand gesucht, um nachzufragen und sich nicht die Blöße geben zu müssen, dass er eigentlich doch gerne da gewesen wäre.
Ja, also tatsächlich, ich glaube, ich wäre gerne da gewesen, den Bundespräsidenten zu treffen.
Das hätte ganz sicher geklappt.
Und?
Er war sehr nett.
Ja?
Ja.
Toll. Okay, ich weiß nicht, ich war vor vielen Jahren auf der Gamescom und dann fand ich das immer anstrengend, weil man muss da arbeiten und dann ist viel los und es ist laut und viele Menschen und es ist heiß und es ist teuer und deswegen, wenn ich da nicht arbeiten muss, fahre ich da nicht hin. Aber jetzt fand ich dieses Jahr hatte ich so zum ersten Mal seit einer ganzen Weile das Gefühl, vielleicht ja doch, vielleicht ist die Gamescom jetzt ganz wichtig und toll. Und das möchte ich gerne mit euch abklopfen. Und ich würde so als erste große Frage an euch vielleicht stellen, ist die Gamescom jetzt ganz, ganz toll?
Ich glaube, es kommt ein kleines bisschen drauf an, wie das jeweilige Gamescom-Erlebnis ist. Mhm. Also es ist die größte Spielemesse, es ist voll toll, es ist ein kleines bisschen wie Klassenfahrt, aber mir geht's da wie dir. Ich bin auch total dankbar, wenn die Gamescom dann vorbei ist und ich wieder nach Hause darf. Was daran liegt, ist so in kleinen Runden rede ich total gerne mit Menschen, aber so mit so wahnsinnig vielen finde ich das gar nicht so toll und meine Gamescom besteht halt aus sehr, sehr vielen Beratungsterminen, Projektterminen, Politikterminen, Verbandsterminen und sehr wenig Spiele angucken und selber spielen. Ich glaube, ich hatte dieses Jahr auf der Gamescom kein einziges Mal ein Gamepad in der Hand. Das
klingt so ein bisschen, als ob es völlig egal ist, ob es die Gamescom ist oder nicht.
Das der Vorteil an der Gamescom ist, dass halt alle gleichzeitig an einem Ort sind und dadurch die Wege sehr, sehr kurz sind. Also es ist ein bisschen wie Internet in analog, dass dann in dem Moment eben wirklich alle Leute vor Ort sind.
Warst du überhaupt in der Halle oder nur in der Business Area?
Ich war auch in den Hallen zwischendrin, bevor die Menschenmassen kamen. Also wir sind angekommen am Dienstagabend und am Mittwoch ist dann immer Fachbesuchertag. Das heißt, wo eben dann Presse, Politik, Wissenschaft, alles Mögliche, was halt irgendwie mit der Branche zu tun hat, dann da schon einmal davor gucken darf. Und ich bin immer recht regelmäßig in den Hallen, weil ich sehr gut darin bin, mich auf der Gamescom zu verlaufen und dann plötzlich aus der Business Area wieder rauszupurzeln. Aber das ist, man erkennt das sehr gut daran, wo Business Area ist, weil da ist Air Conditioning, das ist toll. Und ansonsten erkennt man es sehr gut an den Menschenmassen, dann spätestens ab donnerstags.
Und vielleicht muss man erklären, zu sagen, für die Leute, die nicht Gamescom-Afficionados sind, die Kölnmesse hat 11 Hallen insgesamt. Davon sind 4,5 bis 5 grob sozusagen sind Ausstellungsfläche für die Öffentlichkeit. Davon sind 4 riesige Stände und dann gibt es 2 so mit den Indie-Games und Family Area, nee, nicht 2, na doch, eine Halle, aber die sind 2 Stockwerken. Und dann gibt es noch 3 Hallen, doch, ne? Ja. 4, 2 und 1.
Genau.
Gibt's noch 3 Hallen, da darf man nicht rein, wenn man Besucher ist. Da darf man nur rein, wenn man einen Fachbesucher oder Presseticket hat und einen Termin. Und dann kann man sich da sozusagen rumtreiben. Und
übrigens 4, 3 und 2.
4, 3 und 2. Wenn der, und der sozusagen während auf der, also der Hauptunterschied für Leute, die spätestens ab Tag 2 unterkoffiniert sind, ist, in dem Hauptbereich kostet der Kaffee 94.000 Euro und ist sehr schlecht. Und in der Business Area, wenn man einen Termin hat, kriegt man Kaffee und der Kaffee ist nur schlecht.
Ja, kommt drauf an, wo du bist.
Das stimmt.
Manche, da können wir vielleicht später noch dazu kommen, weil man kann sich die Termine so legen, dass man guten Kaffee bekommt.
Oder aber man ist im Confex, weil das gibt es nämlich parallel zur Gamescom eben auch noch, das große Kongresszentrum direkt eben auch noch mit auf der Kölnmesse, wo man auch über die Business Area dann über Schleichwege irgendwie mit reinkommt oder über eine große Treppe. Und da ist dann der Gamescom Congress auch noch den Donnerstag über.
So, und Das ist aber so die Sache, die ich ganz interessant finde, weil nämlich ich mehrfach gelesen habe jetzt von wegen, okay, die Gamescom hat jetzt sowohl die E3 in L.A., Ruhe sie in Frieden, quasi besiegt und übernommen und ist jetzt quasi die europäische E3. Und die Gamescom hat auch besiegt die Entwicklerkonferenz GDC in San Francisco. Mhm. Die Gamescom ist jetzt die de facto globale Spielekonferenz für alles. Und das ist das, wo jetzt wichtig ist und niemand möchte mehr in die USA aus Gründen. Ist das so? Hat sich das so angefühlt? Ist das jetzt so das beste Ding ever?
Tatsächlich ist sozusagen für mich der absolute Beweis, dass die internationale Welt das so sieht, eine Tatsache, was nicht auf der Gamescom passiert ist. Nämlich meine These ist, dass Rockstar diesen Extended View gesetzt hat auf Tag 1 der Public Gamescom, weil die ganze Welt gerade für Spiele sozusagen, Spielesachen empfänglich ist. Heißt, klar, alle Computer, also alle Games-Menschen hätten natürlich dieses Ding sowieso geguckt, gar keine Frage. Aber das ist sozusagen weltweit eine Zeit, wo über Computerspiele berichtet ist. Und es ist gleichzeitig so eine Art, man könnte sagen, Boss- oder Arschloch-Move, zu sagen so, wir brauchen eure fucking Games noch nicht. Wir machen einfach ein 20-minütiges Video.
Also das, ich glaub, vor allem nicht nur, wir machen ein 20-minütiges Video, sondern wir verdienen damit auch noch, Reports zufolge, 100 Millionen Dollar. Indem Netflix die Exklusivität bekommt für 6 Stunden. Also,
und es war ja auch wirklich so, dass, also wir waren dann Donnerstagabends auf der, es gibt dann so verschiedene Partys eben auch über die Abende, wo dann Connections stattfinden oder eben auch so ein bisschen Networking-Events. Und Donnerstagabends ist immer die AusstellerInnen-Party oder auch liebevoll Branchenparty genannt.
Das war die Branchenparty.
Genau, und das ist die geht immer so ab 8 dann los. Und dann als der Release-Zeitpunkt 21 Uhr von GTA dann eben war mit dem Netflix-Trailer, alle zücken ihre Handys, Netflix an auf der Branchenparty und überall fangen an, kleine Bildschirme irgendwie zu leuchten. Auf der einen Seite sehr, sehr cute, auf der anderen Seite auch sehr stille, 26 Minuten. das ist dann auch noch sehr, sehr kurios an dem Abend gewesen, dass eigentlich alle, die dann eigentlich dort gearbeitet haben oder ja dann eben auch noch mit der Gamescom verbunden waren, dann trotzdem abends da den Trailer dann mal da angeschaut haben.
Ich würde gerne noch eine Sache sagen zu der ersten Frage, die du gestellt hast. Ist das sozusagen, ist die gut oder so? Weil ich glaube, die ist mittlerweile mega wichtig und wird immer mehr wichtig. Und ich tatsächlich hatte ich den Eindruck, dass der Kongress besser war, dass das irgendwie in dem Business Center auch irgendwie sehr flowy dieses Jahr lief. Von dem, was ich aber höre von, in Anführungszeichen, normalen BesucherInnen, war das eine der schlechteren Gamescoms.
Aha.
Und das lag ein bisschen daran, dass es, ne, also Quelle Internet, habe ich nicht nachgeprüft, aber sie sagen mehrfach Dinge gesehen, dass die Schlangen wohl noch länger waren als sonst, also so bis zu 6 Stunden anstehen. Und dass wohl der Merch nicht unbedingt knausrig war, dass es aber mehrfach so eine Aktion gab, du kannst Merch haben, wenn du alle Spiele an dem Stand hier gespielt hast. Also das wurde sozusagen verbunden mit so einem Bonusstempel irgendwas System, sodass du halt wirklich keine gute Zeit hattest anscheinend. Also es war so ein bisschen, ich habe ganz viele sozusagen Posts gesehen, so Gamescom eher nein.
Hm. Ich kann das, Xbox hatte das letztes Jahr auch schon so, dass du quasi so Stempelheft voll machen musst und dann kriegst du irgendwie einen Stressball.
Und dann wirst du gefeuert am Ende.
Oder das. Genau, aber also für mich ist es auch dadurch, dass wir, ne, also Markus und ich, wir sind in einer sehr privilegierten Position,
total,
weil wir die Spiele halt, wir machen uns Termine vorher, dann sind wir nur in diesem Business-Bereich, da müssen alle Leute schnell von A nach B, das heißt, du stehst nicht irgendwie blöd hinter irgendwelchen Leuten rum oder musst dich durch irgendwelche Leute wühlen oder das Schlimmste aus meiner Sicht auf der Gamescom ist, wenn die Securities das Crowd-Control-Upgrade bekommen am Donnerstag und dann dich von der Halle 8 über die Halle 10, über Halle 4, dann in Halle 7 schleusen, wo du wirklich so unmögliche Unwege gehen musst. Das finde ich das Schlimmste und das hast du halt im Businessbereich überhaupt nicht.
Und für diejenigen, die auf der Gamescom auch selber noch nie waren, ist es dann so, dass es wirklich Laufwege gibt durch die verschiedenen Hallen hindurch. Man kann nicht zwischendrin abkürzen, außer man hat wieder diese VIP-Badges, wo man dann mit dem Security-Personal mal ein bisschen anders reden kann. Aber ansonsten ist das, wenn man dann von der einen Halle raus ist, in die kommt man dann auch nur wieder rein, wenn man einmal den kompletten Rundweg außen drumherum einmal gelaufen ist. Ansonsten wird es schwierig.
Ja, und das ist halt total schlimm und deswegen, ich würde auch nicht als Privatbesucher auf die Gamescom gehen, glaube ich, weil es ist wirklich einfach laut Stress. Ich glaube, am ehesten, wenn du irgendwie eine Gruppe hast von Leuten, die du da halt triffst, dann so als Community-Event, kann ich mir das gut vorstellen, aber nicht um Spiele anzuspielen.
Apropos Security, wie oft wurde die verprügelt von der Security? Ich hatte gelesen, dass um den Weg freizumachen für den Bundespräsidenten, der zum ersten Mal auf der Gamescom war, was ich erstaunlich finde, um Rayman Legends Retold zu spielen, er hat Rayman gespielt, unglaublich finde. Und um ihm den Weg freizumachen zum Rayman-Spielen, hat die Security, habe ich gelesen, Kinder aus dem Weg geschubst, um PressevertreterInnen und dem Bundespräsidenten den Weg freizumachen, um sich aufzustellen, damit er problemlos ans Gamepad kommt.
Also ich glaube, man kann die Gamescom-Messe dieses Jahr sehr gut kritisieren und vielleicht kommen wir auf das Thema noch. Ja. Das ist so ein Ding, ich war da nicht dabei, aber würde dazu, ich weiß nicht, war von euch jemand dabei?
Nee.
Ich war nicht beim Rundgang, ich habe parallel den Vortrag gehabt.
Genau, und deswegen denke ich sozusagen, also ich kann mir schon vorstellen, dass da was passiert ist. Es ist übrigens auch so, wenn es gibt ja schon immer Security-Kontrollen bei der Gamescom, aber zwischen Security und Security ist ein deutlicher Unterschied, wenn der Bundespräsident in the house ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Dinge passiert sind, die möglicherweise nicht super, weißt du, super soft, super ideal, super sanft sind. Aber ich wäre im Zeitalter der Clickbait-Headlines sozusagen sehr vorsichtig.
Also vielleicht wurden nicht viele Kinder geschubst.
Vielleicht wurden auch gar keine Kinder geschubst, sondern vielleicht war es auch ein Versehen oder was.
Ja, das Kind ist selbst hingefallen.
Dennis!
Kinder stolpern die ganze Zeit, jetzt mal ehrlich.
Also das, was ich mir vorstellen kann, ist natürlich, dass, also wir haben auch viel mit den Leuten eben gesprochen, die auch für den Rundgang eben mit verantwortlich waren. Die haben am Tag davor auch schon die Laufwege alle geübt und das übst du dann ja auch mit den Securities dann wirklich, um zu wissen, wer muss wann, wie, wohin. Alle Leute, die auch an den Ständen gearbeitet haben zu der Zeit, wurden nochmal doppelt sicherheitsüberprüft, was daran lag, wir wurden alle, die sowohl beim Congress als auch eben dann bei dieser Roomtour oder beim Rundgang dann eben für den Bundespräsidenten mit dabei waren, waren wir doppelt akkreditiert übers BKA. Mhm. Also wir mussten dann sozusagen alle unsere Daten nochmal dahin schicken mit doppelter Sicherheitskontrolle und hier einmal Scanner und bitte hier dann einmal nochmal die Tasche und aber stehen sie auch wirklich auf der Liste drauf. Und das ist natürlich schon was es braucht dann an der Stelle auch, was es aber auch öfter gibt, wenn andere Politprominenz zum Beispiel jetzt da war, ich kann mir einfach gut vorstellen, dass die halt irgendwie versucht haben, so Minimalweg frei zu kriegen. Aber ich habe jetzt unser Security-Personal jetzt nicht so erlebt, dass die jetzt so hardcore irgendwie drauf waren. Also so im Sinne von Wellenbrecher oder sowas. Das sind halt einfach sehr gut geschulte Leute, die halt versuchen müssen, jemanden zu beschützen auf der größten Messe, die es halt gibt.
Und, also ich will auch, it might have happened.
Ja.
So, ja, aber genau. Ich weiß es halt nicht. Und ich habe Vorurteile über Berichterstattung manchmal.
Ja.
So, also wir wissen es einfach nicht.
Was aber passiert ist, ist, dass Leuten ihre Laptops und sowas geklaut wurden dieses Mal. Ich weiß gar nicht, ob das jedes Jahr passiert, weil dieses Mal war es irgendwie groß.
Ich habe bisher davon noch nichts gehört.
Ja, ich auch nicht, dass das irgendwie ein Thema
war. Das Einzige, also es gab schon diverse Skandale auf der Gamescom.
Ja.
Ich sag nur, defekieren in der Fortnite-Schlange.
Ja.
Oder verprügeln hinter Halle 8, auch das gab es schon. aber
es war beides von Montana Black, oder?
Nein. von Diebstahl habe ich noch nichts mitbekommen.
Ja. Naja, also es ist sozusagen, wenn man in den Kreisen unterwegs sind, die häufiger auf solchen Veranstaltungen ist, sozusagen, das ist schon ein Ding. Ne? Weil wenn du eine Messe hast, wo irgendwie tausende Leute sind, da wird definitiv geklaut. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass es sehr viele sehr konkrete Berichte sozusagen gab, die vor allem aus dem Indie-Bereich kamen. Ja. Also sagen, es war, diese Hallen sind ja riesen, also ne, wie gesagt, es gibt diese riesigen Hallen und die meisten Berichte, die es gab, es kamen aus einer Halle. So, die hier, wo der Indie-Stand war. Es gibt halt eine Halle, da gibt es zwei große Indie-Stände, die Indie-Arena-Booth und die Home of Indies und dazwischen drumherum noch so kleinere Sammelstände und so. Und das meiste, was ich gehört habe, ist da passiert. Und das ist halt, also nachts haben die ihre Sachen da gelassen und eingeschlossen in irgendwie so Schränke. Und daraus sind sozusagen, also meisten Fällen, von ich gehört habe, sind da Sachen rausgeklaut worden. Und die, also wenn man zynisch ist, kann man sagen, es ist halt eine große Messe, das passiert. Das Spannende daran war, wie die Köln-Messe reagiert hat.
Nee, sage, ich habe nur so mitbekommen, sie haben gesagt, super, super schade, aber
ja, genau.
schon traurig für
das
euch.
Das tut uns sehr leid für euch.
Ja.
Die Behörden sind informiert.
Ja.
Das ist quasi so. Und dann, ich weiß nicht so sagen, ob es dann da oder erst im Nachgang gab es dann so Sachen von, naja, also irgendwie, man kann ja Stand Security buchen.
Ja,
also
wenn du einen Stand buchst, hast du. Es gibt den Stand-Deals, Security-DLC.
Genau, es gibt den Security-DLC. und das Ding ist sozusagen, juristisch wird das alles so sein. Du schließt einen Vertrag mit der Kölnmesse ab und in dem Vertrag steht drin, du kriegst halt diese Quadratmeter Stand. Und ich glaube, in den Hallen gibt es so eine Art Basis-Security tagsüber, wenn ich es richtig mitbekomme. So, du kannst aber, wenn du willst, zusätzlich so. Und die großen Stände haben das natürlich alle.
Ja.
Und die kleinen nicht. Und das, was ich so absurd an der Sache finde, ist, da sind halt, ich weiß nicht, ich habe drei Geschichten gehört, da sind insgesamt vier Rechner, glaube ich, weggekommen. So, vier Rechner und zwei Steam Decks. Das ist das, wovon ich weiß. Und warum eine Köln-Messe oder meinetwegen auch einen Game-Verband sozusagen nicht hingeht und sagt so, Leute, das ist ja mega scheiße, hier sind vier neue Computer und zwei Steam Decks, habt bitte eine gute Zeit, statt halt zu sagen so,
hast du die Hardwarepreise angesehen? Das ist
schade.
Ja, das ist unmöglich. Da würde ich auch sagen, schade. Oh, Mensch, das ist ja doof.
Weißt du, einer von euch, CD Projekt Red hat ja zumindest bei dem einen gesagt, wir gucken mal nach, ob wir noch was für dich haben. Wisst ihr, ob daraus was geworden ist?
Nö.
Aber war sozusagen auf jeden Fall eine freundlichere Reaktion als schade. Ja. Behörden sind informiert.
Ja. Aber was war denn so, der Talk of the Gamescom? Was war so, weil es gibt ja immer so diese großen Themen, über die es irgendwie immer geht, aber was war so das, worüber man sich dann unterhalten hat? Gab es irgendwie so ein Geheimdings, Geheimdings, halt, wo,
ey,
was
das
war?
Das Ding ist, dass ich während der Gamescom, ich bin immer so in meinem Terminhamsterrad und dann noch so in der Berichterstattung, dass ich ganz wenig mitkriege, so, was wird denn auf der Gamescom eigentlich beredet? Mhm. So, weil ich zwischendrin keine Zeit habe, irgendwie auf Blue Sky oder Threads rumzuhängen, sondern weil ich Termin. Und deswegen kriege ich so den Talk immer mit. Ich hatte so vorher den Eindruck, dass alle so ein bisschen so das Highlight gesucht haben. Also, dass alle so gesagt haben, auch ja, also irgendwie, ich habe diese, also so unter den JournalistInnen, ja, ich habe so diese Termine, aber das ist jetzt alles okay. So, und dass ich mich dann mit anderen Leuten ausgetauscht habe, so im Sinne von, okay, gibt es irgendwas, was ich massiv verpasse, weil ich habe irgendwie das Highlight nicht. So, aber ja.
These. Mhm. Es gibt gar nicht das Gamescom-Thema. Und zwar, ich habe dieses Jahr eine besondere Situation gehabt. Ich war die Jahre davor, war ich immer auf der Gamescom, habe was fürs Radio gemacht und habe dann auf dem Gamescom-Kongress einen Track moderiert. Also Track-Moderation ist, du betreust einen Raum auf einem Kongress und machst die Anmoderation und die Abmoderation bei den Dingen, die da passieren und hilfst so ein bisschen, wenn da so Q&A ist, also so nach dem Vorträgen oder Panel-Diskussion noch das Publikum befragt wird. Und das war die Jahre mal okay und ich sage das natürlich bei der Redaktion immer an. Ne? Ich sage so, Leute, ich arbeite da auch anderweitig, weil man ist ja Freelancer so. Es ist ja nicht so, dass ich fest angestellt bin bei einem Radiosender. Und dieses Jahr hat der Radiosender gesagt, nee, das ist uns zu eng. Kein Radio für dich, Markus. Oder beziehungsweise ich hätte diesen Kongressmoderationsjob aufgeben können und dann hätte ich Radio machen können. Aber dieses Jahr war die Entscheidung. Dann war ich so, dann mache ich nur den Kongress. Hatte natürlich sofort Angst, nie wieder Radiojobs zu kriegen, bla bla bla. Aber ich musste dann nicht über die Gamescom gehen und mir für jemanden, der mich später fragen wird, was ist denn das Thema der Gamescom dieses Jahr, überlegen, was das Thema ist. Und es hat sich mir nichts präsentiert. Weißt du, ich kenne das ja von den Jahren sonst. Ne? Wenn ich dann da bin, weiß ich, okay, man macht halt den Beitrag für das Tagesprogramm. Und da wird halt oft nach dem Motto gefragt oder halt nach so, hast du einen Trend gesehen oder so. Und dann sucht man was. Und wenn man was sucht, dann findet man, glaube ich, auch was. Aber wenn man einfach da ist, dann ist das Nachdrücklichste, dass Felix Falk ganz deutlich und ganz explizit gesagt hat, AfD, nein, nicht mit uns. Also Felix Falk, der Chef vom Branchenverband der deutschen Spielindustrie. Und das war für mich so überraschend. Und das ist sozusagen das eine Ding, was man so, aber Thema, Trend, I don't know.
Ich hatte, also ne, netterweise habe ich ja dann die Berichterstattung übernehmen dürfen, die du normalerweise für diesen Radiosender machst. danke dafür. Also ernsthaft danke dafür. So was mich dann halt so als Thema für Breitband angesprungen hat, war so dieses mit Videospielen Demokratie retten. So, weil das ein Thema war, das so auf der Gamescom mit als Thema ausgerufen wurde und dann auch auf dem Gamescom, auf dem Congress sehr intensiv behandelt wurde. Genau, und das war dann für mich so ein Thema, wo ich mir dachte, okay, das passt gut zu Breitband. Und habe dann neben so, ja, so ist die Gamescom dieses Jahr, hey, dies, das Highlights, eben dieses Thema breiter aufgemacht.
Und ich glaube, insgesamt war die politische Aufmerksamkeit, beziehungsweise überhaupt Politik mit das größte Thema, also sowohl von den Leuten, die dort gearbeitet haben, ja ohnehin ganz groß, oh mein Gott, der Bundespräsident kommt das erste Mal auf die Gamescom und wir sind alle voll hyped. Aber insgesamt war einfach auch sehr, sehr viel mediale Aufmerksamkeit so auf das Politische, sowohl im Vorfeld als auch im Nachgang. Auch die Games im kleineren Indie-Bereich hatten zum Beispiel einen Demokratieförderungs- bzw. einen Politikschwerpunkt mit drin. Da haben, ich glaube, insgesamt politische Aufmerksamkeit war so das, was dann, ich will nicht sagen, so ein bisschen auch darüber hinweg gedeutet hat, dass es vielleicht nicht so das spielerische Highlight so gab, vertreten auf der Messe. Aber dafür war einfach sowohl im Vorfeld als auch im Nachgang dann sehr viel, oh, Politik, Politik, Politik. Und zwar sowohl mit, oh, was bedeutet das jetzt, dass der Bundespräsident da ist, bis hin dann zu der wirklich unglücklichen Schlagzeile zu seiner Rede dann. Also wir saßen auch bei der politischen Eröffnung und Steinmeier hat ganz klassisch angefangen mit so einer Chronistenpflicht, die man halt als Bundespräsident irgendwie auch so ein kleines bisschen hat und eben darzustellen mit, wo kommt Gamesbranche her, wo geht sie hin? Man kann über manche unglückliche Formulierungen durchaus streiten, aber daraus wurde dann halt am Schluss die Headline Steinmeier beschreibt, die Schattenseiten des Gamings oder der Gamesbranche. Und das war halt super, super, super schade und auch mega enttäuschend für halt alle, die da sehr lange dafür gearbeitet haben, dass überhaupt so eine politische Aufmerksamkeit irgendwann mal draufkommt, weil dann halt eher das Negative betont wurde und halt nicht das, was dann im zweiten Teil auch sehr stark eben mit im Mittelpunkt stand, mit wie eben Games unter anderem für Demokratieförderung eben mit eingesetzt werden können. Und da haben es, glaube ich, so die Headline oder das Hauptthema der Gamescom, würde ich fast sagen, ist mit politischer Aufmerksamkeit und politische Darstellung.
Wie kam das eigentlich? Also, dass sich das so gedreht hat, also dass auf einmal der Bundespräsident da ist und sowas. Also das ist ja schon nochmal was anderes, als es mal war.
Voll. Also zum einen ist es halt erstmal mega cool, dass überhaupt das Interesse da ist. Ne? Und man versucht ja auch bei so Großveranstaltungen, ist natürlich das Größte immer Bundespräsident. Und wir haben auch dann die letzten Tage dann immer gewitzelt mit, wir müssen uns das jetzt für nächstes Jahr mal überlegen, was wir dann irgendwie so mit irgendwie noch rausbringen können. Weil Bundespräsident hatten wir jetzt alle, genau.
Donald Trump.
Ja, dann bin ich nicht dabei. bei Michelle Obama sofort. Bei dem Herren eher nicht so gerne. Nee, also das ist halt dann schon, das ist schon ein großes Ding und das war auch im Vorfeld organisatorisch natürlich, sowohl für die Leute, die da hauptamtlich sich überhaupt um die Organisation gekümmert haben, aber eben auch für die Talk-Teilnehmenden oder die eben da auch inhaltlich eben mit involviert sind, war das ein Riesending vorneweg. Und du hattest dann eine ganz schöne These, wie diese negative Schlagzeile dann zu seiner Rede so mit rauskam, als sozusagen Wrap-up mit dazu, die Eröffnung der kompletten Gamescom, die politische Eröffnung war schon am Tag davor. Unter anderem mit Rote Beer und mit Lars Klingbeil. Wir haben auf alle über eine Stunde gewartet, weil diverse Transportmittel leider zu spät kamen und wir saßen dann schon in der Halle und das dauerte dann alles ein kleines bisschen. Und dann eben am Tag drauf, dann das ist die große Maschinerie am Bundespräsidenten. Und alle eigentlich sehr, sehr positiv. Er ja dann auch hinterher sehr beeindruckt und begeistert, aber halt am Anfang in der Rede sehr dieses mit, wo kommt die Games-Branche her? Eine der Formulierungen, die wirklich mega unglücklich war, dass die Games-Branche ja eine Reinigungsbewegung hinter sich hat. Vielleicht einfach an der Stelle nicht so sondern nicht gut gebrieft oder einfach doof formuliert. Das kann ja einfach alles sein. Das ist ja kein Problem dann an der Stelle. Ich fand da deine These eigentlich ganz gut, wie das dann zu dieser Schlagzeile kam.
Genau, also die Schlagzeile war so, ne, dieses betont Schattenseiten des Gamings und er hat halt damit angefangen, ne, und wenn du da so, ich habe lange in einer Agentur gearbeitet und wenn, ne, das sind so die Hauptschlagzeilen, die rauskommen in der Presseagentur, das sind dann die Texte, die viele Medien übernehmen, weil man das ungeprüft übernehmen kann. So, wenn du da als Agenturjournalist sitzt, dann fängst du halt an zu tippen, weil dein Text eigentlich rausgehen muss, bevor das angefangen hat. So theoretisch. Also nicht wirklich, aber du musst halt möglichst schnell sein. Und wenn er halt mit den Problemen anfängt und dann quasi so in der Rede einen Turning Point hat, so, er hat selber ja, also Steinmeier hat gesagt, er hat selber dazugelernt, so über Videospiele.
Weil das war sehr cute.
Genau, so, also und dann halt eben sehr stark betont hat, was gut ist, dann fängst du halt als Agenturjournalist an zu tippen und nimmst halt den Fokus, der am Anfang steht. Und um möglichst schnell den Text durchzuhaben. Das ist meine These, ne? Also es kann auch irgendwie anders sein. Es kann auch einfach sein, dass der Journalist, der vor Ort war, das einfach anders interpretiert hat. Es kann auch total sein.
Also das tatsächlich das Fantastische an der Steinmeier-Rede ist, dass sozusagen sehr, das hat sehr viele unterschiedliche Reaktionen.
Ja.
Ich war, also bei dem Kongress gab es irgendwie 6 oder 7 Räume und die ModeratorInnen von den Räumen waren sozusagen so ein bisschen als Ragtag-Gang unterwegs. Und wir saßen so nebeneinander und haben uns danach noch unterhalten und ich fand die Rede echt nicht gut. Also ich komme gleich noch zu dem Punkt, den ich gut fand, aber ich fand sie echt so über weite Strecken mega belanglos. Mhm. Und andere Leute waren so, was für eine fantastische, großartige Rede. Mhm. Diese Schlagzeile, das finde ich ein bisschen komisch, weil in meiner Erinnerung war es tatsächlich so, dass er wirklich sozusagen das gesandwiched hat. Also er hat die Geschichte und das fand ich vor dem Publikum echt viel zu lang und viel zu breit getreten und viel zu lahm. So, und dann hat er aber schon gesagt, was die alles Gutes gemacht haben. Und dann hat er gesagt, wir dürfen aber nicht die Augen verschließen vor. Und dann kam die Kritik sozusagen, was beim Gespräch. Und dann kam nochmal, aber wir dürfen auch nicht vergessen, ist halt eigentlich schon eine coole Idee. Und was ich das Interessante fand, zugegebenermaßen im Nachhinein überlegt, ist, bei politischen Reden auf der Gamescom hast du fast immer dieses Sandwich, aber du kannst in der Regel sehr gut sagen, diese Bundesfamilienministerin findet es eigentlich alles scheiße. Und diese Bundesdigitalisierungsstaatssekretärin findet es alles mega geil. Mhm. Ich habe noch nie eine differenzierte Rede, also These, das war die erste politisch differenzierte Rede auf der Gamescom, die jemals stattgefunden hat, die beide Teile ernst gemeint hat, also die wirklich ernst gemeint hat, das ist toll, das ist was Gutes, und die ernst gemeint hat, Leute, es gibt Sachen bei euch, da müsst ihr hingucken. Und das, ich glaube,
das ist aber ja auch was, wofür Steinmeier auch wirklich bekannt ist. Also, glaube, dass er das so auf beiden Ebenen versucht, immer mit darzustellen. Und ich glaube, das hätte er da einfach auch sehr, sehr stark versucht.
Und ich würde die These sozusagen von Bene insofern so ein bisschen umformen und sagen, wer auch immer das geschrieben hat, war noch nicht so weit. Der war einfach nicht bereit dafür, dass jemand einen differenzierten Gedankengang hat. Oder, ein bisschen gemeiner wäre zu sagen, Journalismus kann halt nicht schreiben, Bundespräsident hält differenzierte Rede. So ist halt scheiß Schlagzeile.
Ja. Das ist, und ne, man muss sich ja auch darüber Gedanken machen, welche Rolle Steinmeier da hat. Ne? Mhm. Und die ist nicht für das Publikum zu reden, sondern die Aufgabe von Steinmeier ist da, eine Rede zu halten, die den Stand abbildet, den der es gerade hat, damit das in irgendeinem Archiv landet, damit das protokolliert wird. Ich glaube nicht, dass er da stand, um jetzt irgendwie die Leute da groß anzusprechen, sondern er ist Chronist in dem Sinne, damit eine Bundespräsidentenrede den aktuellen Stand abbildet. Ich glaube, das war der Zweck.
Und er kann natürlich auch an vielen Stellen politisch nicht so deutlich sein, wie eben beispielsweise ganz eröffnet hat, eben Felix Falk als Geschäftsführer des Gameverbands, und der dann eben den längsten Applaus eigentlich bekommen hat, diese kompletten Veranstaltungen von den im Raum befindenden Menschen mit dem ganz klaren Bekenntnis zu, nein, wir arbeiten nicht mit der AfD zusammen. Und das war was, was seit Monaten vorbereitet wird, dass dieser Satz so fallen kann. Das haben wir sehr lange auch in der Mitgliederversammlung vom Gameverband nochmal eben mitdiskutiert. Und das ist total super, dass das so fallen konnte. Aber dass das natürlich der Bundespräsident so nicht sagen kann, ist auch logisch. Und darum, ich bin ja ganz bei dir. Das war vielleicht jetzt rhetorisch gesehen nicht das stilistisch hochwertigste und ausgefeilteste, was man sich vielleicht jetzt jemals hätte zu Öhrchen führen können. Aber es war auf jeden Fall viele Statements mit dabei, die ein Wohlwollen, also gesellschaftliches Wohlwollen der Branche gegenüber zeigen. Und das ist halt total cool und deutlich mehr, als wir noch vor ein paar Jahren irgendwie hätten erwarten können.
Aber der wohlwollend ohne Augen verschließen. Ich habe noch einen zynischen Tick, warum Steinmeier da war. Ich habe über ihn mal gehört. Es gibt anscheinend sozusagen, hat jeder Bundespräsident und Präsidentin vielleicht mal sozusagen so ein Ding, für das für seine Laufbahn bekannt sein soll. Und das hat
und das Leuten zu folgen. In dem Fall Rayman Legends Retold
spielen. Aber im übertragenen Sinne ja. Weil es gab schon so verschiedene Versuche. Er hat mal eine ganze Zeit lang so in Jugendpartizipation gemacht. Das letzte war dann, glaube ich, Ehrenamt. Und es gibt so Leute, die sich so mit Bundespräsidenten beschäftigen, die sagen so, es gibt bei ihm noch nicht so richtig, wo man sagt, der Steinmeier war doch der Typ, der so.
Der Games-Präsident.
Der Games-Präsident.
Vielleicht, oh mein Gott. Wow. Also ich glaube schon, dass das sozusagen so 10 Jahre Arbeit, die da auf diesen Punkt so hinführen und immer größere politische Prominenz. Aber mein Verdacht wäre so, vielleicht, also wenn das stimmt, dann ist das so, vielleicht auch so ein kleines Ding, was da eine kleine Rolle spielt.
Austesten. Nein, aber ich finde es wirklich stark, also insofern finde ich das stark, weil, und da komme ich nochmal zurück zu diesem ganzen, das ist jetzt die neue GDC und das ist jetzt irgendwie der neue Mittelpunkt von Games, Kultur, global und so weiter und so fort. Ich finde das so interessant, weil ich hatte die Gamescom wirklich jahrelang wirklich wahrgenommen als eher unpolitische Veranstaltung, also ne, wo man dann eher, was dann eher so als quasi hier ist Spaß und so und lass mal nicht über ernste Themen reden. Also klar redet man dann über ernste Themen auf dem Gamescom-Kongress oder sowas, aber das ist dann irgendwie auch eher so abgetrennt und ganz klein und jetzt irgendwie nicht so groß. Und es gibt irgendwie auch so businessige Treffen und so, aber letztendlich wissen alle so, naja, aber das irgendwie, über die wichtigen Sachen haben wir ja schon auf der GDC geredet, in den USA und so. Also irgendwie war das so von wegen, ist auch da die Gamescom. Und jetzt hat man diese positive politische Aufmerksamkeit, also dieses Signal von wegen aus der Politik, okay, wir nehmen euch als Branche ernst, wir nehmen dieses ja, diesen Kulturbereich ernst, wir nehmen die Menschen da ernst, die da arbeiten. Also quasi, wie viel ernster kann man sie denn nehmen, wenn der Bundespräsident halt vorbeikommt und eine große Rede hält? Und ich glaube, genau deswegen war dann auch so mein Gefühl, so, vielleicht verpasse ich was, weil dann, weil ich unbedingt diese Rede sehen wollte.
Du wolltest unbedingt Rayman spielen.
Weil ich unbedingt Koop mit
Rayman. Ich weiß, was Dennis spielen wollte.
Also ja, aber tatsächlich, ich habe so einen Softspot für Rayman.
Ja, zu Recht.
Ich liebe Rayman sehr. Ich war als Kind so ein riesiger Rayman-Fan. Also anyways.
Die Standgestaltung bei Rayman war auch wirklich sehr cool. Mm. Ich glaube, die hat dir
gefallen. Ich hatte diese Statue gesehen, war so, wow, dang. Mit diesem floaty Rayman-Figur. Ja, genau, also quasi, dass ich das Gefühl hatte, okay, also ne, da verschiebt sich was. Also vielleicht ist es noch nicht dieses Jahr so, aber dann vielleicht nächstes Jahr oder in 2 Jahren so, dass es dann wirklich so die, also neben der Publikumsmesse dann auch so die Kultur- und Games-Entwicklungsmesse Hub ist, wo Leute hinkommen, um über Spiele zu lernen.
Auch. Ich glaube, das kommt wirklich total darauf an, aus welcher Perspektive man auch seit Jahren drauf guckt. Also Kultur, ja, was auch super wichtig ist, ist der ökonomische Faktor, also wirklich das Games-Wirtschaft. Aber gerade so diese Verzahnungstendenz zwischen beispielsweise, oh, wir gucken auf Games als Kulturinstrument oder eben auch als Kunsterzeugnis vom Congress und es macht alles nur Spaß und wir zocken eine Runde. Das ist wirklich was so die letzten Jahre schon immer wieder kommt. Also ich war jetzt das dritte Mal auf dem Congress gebucht mit verschiedenen Talks und es wird wirklich von Jahr zu Jahr mehr. Also letztes Jahr, da haben Markus und ich uns dann kennengelernt. Da war es ein Panel mit Nathaniel Leminski, also dem Minister aus Nordrhein-Westfalen. Und auch da war schon politisches Interesse bzw. Politik als Thema in Games deutlich größer. Und darum würde ich sagen, das ist eine Bewegung, die gibt es schon einige Jahre länger als erst dieses. Und ich denke auch eine, die sich in den nächsten Jahren durchaus mit fortsetzt, dass man das noch viel länger verzahnt.
Was ist eigentlich mit Videospielen? Nein, Quatsch.
Okay, eine Videospielmesse mit Videospielen?
Gibt es noch etwas zu den politischen Sachen, die was ihr noch dazu sagen wollt? Ich will nicht so knallhart das Gleis wechseln.
Ich glaube.
Hört den Breitbandbeitrag.
Okay.
Ihr macht auch immer Werbung für eure Breitbandbeitrag.
Ja, kann man auf jeden Fall sehr gut machen. Da ist sozusagen dieses ganze, also Games, gibt es auch Games sozusagen, Games und Demokratie ist da wirklich sehr, hat der Bene sehr gut gemacht.
Danke.
Ich habe gerade überlegt, habe ich noch irgendwas, war in meinem Hinterkopf noch. Ich habe, also eine Sache, die ich so ein bisschen komisch fand, die ich so als Verdacht hatte. Ich bin irgendwie, normalerweise war ich, wie letztes Jahr, bin ich bei dem Kongress in dem Track sozusagen so Medienpädagogik, Demokratiebildung, Erinnerungskultur. So, das ist so, ich bin dieses Jahr, mein Verdacht ist sozusagen, die Tracks wurden einfach nach Raum zugewiesen, ohne zu gucken, ob die Themen auch dieselben sind. Ich war halt wieder in Raum D und da ging es um E-Sports.
Und du wusstest alles?
Wegen Bene.
Wegen Bene.
Ja, genau. Nee, und ich hatte so ein ganz kleines Ding und
das wäre so witzig und dann fragt jemand so, okay,
was
Moment ist, mal.
Was ist mit dem Baum?
Wie genau funktioniert dieser Turnierbau? Und Marco so,
wait a moment.
Der eine Moment.
Was ich aber interessant fand ist, und ich weiß jetzt, ob das ein bisschen zu weit führt, aber das erste Panel, was es gab, das gab es zum eSport Nations Cup, der eigentlich dieses Jahr stattfinden sollte, jetzt aber nächstes Jahr stattfindet und der so eine Art Olympische Spiele sein will für E-Sports. Also im Sinne von, da fahren Nationalmannschaften hin und treten gegeneinander an. So, ne, im Gegensatz zu, es gibt Teams, die sich irgendjemand ausdacht und dann Spieler von aller Welt einkauft. Und mal abgesehen davon, dass ich dann dann haben halt Leute erklärt, das ist total super für den E-Sports, weil dann können sich Leute damit identifizieren, weil Team Praxenknacks gegen Team Blerbelbums ist nicht so interessant wie Deutschland gegen Frankreich. Mhm. Dann war ich so, boah, ich weiß gar nicht, wie geil ich das finde, dass man jetzt dieses Nationalstolz-Ding noch auf so eine weitere, aber meinetwegen, macht mal ihr. Was ich interessant fand, ist, der Ausrichter dieses Cups ist Saudi-Arabien.
Natürlich.
So, dann gab es einen Vortrag von einem Typen, der mit der Weltgesundheitsorganisation zusammen was gemacht hat, der kam von der Uni aus Saudi-Arabien.
Ah, interessant.
Und ich habe noch eins, das habe ich jetzt gerade nicht präsent, was sozusagen auch da so eine, was also auch sozusagen geografisch eine Rolle gespielt hat. Und ich habe mich dann gefragt, so ist das jetzt irgendwie Zufall oder ist das Softpower? Also Saudi-Arabien, ne, steigt ja gerade bei EA.
EA haben sie gekauft.
EA sozusagen, ja, genau. so ist das so ein Softpower-Move, also quasi das Goethe-Institut, aber halt aus dem Land des Journalisten zerschnetzelt?
Das kann man, wenn man so den E-Sport so ein bisschen kennt, kann man das relativ easy erklären. Die Sache ist die, dass E-Sport ganz doll auf Investorengeld aufgebaut wurde, weil das, ne, also die Overwatch League wird auf jeden Fall die nächste NBA, ganz klar, auf jeden Fall. Und dass wir dann in Covid so eine wirtschaftliche Rezession hatten, dass die Investoren gesagt haben, ja, wir hätten jetzt gerne mal ein bisschen was von dem Geld wieder. So, wir haben jetzt nicht Bock, irgendwie noch weiter Geld in euch reinzupumpen, weil so dieses Versprechen auch jetzt nicht so dolle gehalten wurde. Mhm. Also die Overwatch League ist nicht die nächste NBA geworden. Ich sag's nur ganz kurz dazu. Die Teams, ganz viele halt dieses Investorengeld genommen haben und haben das direkt in die Spielergehälter geballert, womit das Geld weg ist. Also das ist dann, damit gewinnen die vielleicht ein paar Turniere und dann kriegen sie ein paar Sponsoren, aber das ist nichts, was das Team nachhaltig aufbaut. Das heißt, in diesem E-Sport-Winter, nennt man das auch, sind ganz viele Teams einfach gestorben und auch Unternehmen gestorben, die in dieses Ökosystem gehören. Und da ist Saudi-Arabien reingegangen. Also Saudi-Arabien hat unter anderem die ESL gekauft und Faceit, zwei sehr große Turnierveranstalter, hat die zusammengelegt, um die Struktur aufzubauen für sowas wie den eSports Nations Cup. Und hat halt auch sehr stark investiert in die in Teams und hat gesagt, hier, also zum Beispiel StarCraft ist so ein klassischer eSport, der hat ein Jahr lang quasi nur von Saudi-Geld gelebt, mehr oder weniger. Das ist ganz klassisches Sportswashing. So, was die Saudis da machen.
Ja, und halt auch generell Gameswashing letztendlich, ne? Weil genau. Sie investieren ja auch noch ganz, ganz viele andere Games-Unternehmen und so weiter und so fort. Ja. Zum Beispiel Ubisoft mit Rayman.
Womit wir wieder einmal den Kreis geschlossen hätten.
Aber jetzt mal so gefragt, dass Lisa, du meinst, du hattest kein einziges Mal einen Controller in der Hand. Hast du eine Maus in der Hand?
Nein, leider auch nicht.
Ein Keyboard?
Auch das nicht. Das
Gitarren-Controller? Virtual Reality Headset
nein,
auf?
Nein, leider
eine
leider
Tanzmatte
nicht
unter den Füßen?
Das wäre es alles so großartig gewesen, aber das ist, also ich glaube, die halbe Stunde. Also wir hatten eine Stunde geplant für die in die Arena, um wirklich eine Stunde so mit niemandem reden zu müssen, sondern einfach nur gucken. Und davon wurde dann die Hälfte beschnitten, weil ich noch einen Dreh hatte fürs ARD Morgenmagazin dann mittwochs. Genau, und die waren früher fertig. Also haben wir dann Walken und Talken zwischen den Hallen gedreht. Aber es war sehr nett und zwei total liebe Redakteure, also wirklich ganz, ganz toll, aber das hat dann halt die Spielzeit so ein bisschen beschnitten. Das Schöne ist allerdings, dass ich schon sehr viel von dem, was auch zu sehen war auf der Gamescom, schon früher im Jahr spielen durfte, weil ich Teil der Jury des Deutschen Computerspielpreises war und daher schon sehr, sehr viel kannte und daher dann auch niemandem oder keine Kinder wegtackeln musste, um selber spielen zu können. Das ist schon super. Mit meiner Körpergröße geht es zwar ganz gut, aber das war dann Gott sei Dank nicht notwendig. Kommt aufs Kind an, genau. Nee, aber gerade so das, was wir dann gesehen haben bei einem der Pressetermine, durfte ich mit. Das war sehr cool. Da haben wir dann die Witcher-Präsentation gesehen und ansonsten die Perlen, die man so entdeckt, sind für das, was mein Job ist, sind immer in die Arena. Ja. Also das neue Spiel von Paint Bucket mit Soko 1977, wo es mal ausnahmsweise um Linksextremismus geht und nicht um Rechtsextremismus wie ansonsten in den Paint
Bucket. Man braucht aber nur 3 Minuten, bis der Satz fällt, schuld sind eigentlich die Nazis.
Ja, und ich finde, das sind lange 180 Sekunden. Ja. Ich finde, das sollte schneller fallen. Aber okay. Also das ist natürlich eine große Perle. Dann hatte die Bundeszentrale für politische Bildung hatte 5 kuratierte Spiele, die eben auch in den politischen Bereich mit reingeguckt sind. Aber ansonsten ist sowas wie die Indie Arena einfach immer absolut Gold wert, um Spiele zu finden, die sehr cute Geschichten erzählen, auf andere Spielmechaniken mal ein bisschen abgehen oder einfach auch ein total süßes Game- und Art-Design haben. Also darum meine ganz große Empfehlung, solltet ihr nächstes Jahr auf die Gamescom wollen, die Indie Arena ist der Hammer. War aber auch dieses Jahr so groß wie noch nie. Genau, also die größte Indie Arena, die wir bisher hatten.
Cool. Ja. Wie war es bei euch?
Was war die Frage?
Deine Spiele, Markus. Spiele
gesehen, du hattest Castlevania erwähnt.
Ich will, aber ich will dich natürlich noch ein bisschen auf die Folter spannen.
Okay.
Ich war die Einzige, die bei den Nintendo-Terminen, weil jeder von uns hatte einen Nintendo-Termin. Ich bin, glaube ich, die Einzige, die nichts von Nintendo gespielt hat.
You missed out.
Willst du später noch erzählen, was du bei Nintendo gemacht hast?
Ich habe auch was gesehen, was mich total überrascht hat. Mhm. Sarah Burini.
Ja.
Eine Kölner Comiczeichnerin, die so adjacent ist. Also so, man kennt sich aus dem Internet, man hat sich ein paar Mal bei solchen Gelegenheiten irgendwie gesehen.
Sie hat Nerd Girl gezeichnet.
Sie hat auch das Cover von einem meiner anderen Podcasts, der Weisheit, ist auch von ihr. So, man kennt sich halt. Und die hat jetzt den Schluss gefasst von der einen brotlosen Kunst, und ich sage das nur, weil sie selber auch immer so darüber schreibt, von der einen brotlosen Kunst Comic zeichnen in eine andere brotlose Kunst zu wechseln, Indie-Games-Entwicklung.
Ich weiß nicht, was schlimmer davon ist, um ehrlich zu sein.
Ich würde sie das gerne mal selber fragen, ich konnte das dann nicht, weil sie krank geworden ist. Aber sie hat gefragt, sie hat uns geschrieben, hatte so, hier, ich jetzt auch spiele, willst du mal gucken? Und ich war so, hey, du bist halt Sarah Burini, natürlich, wir sehen, was du machst. Und dann kam aber, es ist ein Incremental Roguelike Deckbilder. Und ich war so,
ach, schon wieder einer.
Na gut, weil du es bist. So, und dann habe ich mich mit
mir umgekehrt. So, ein Incremental Roguelike Deckbilder?
Denn du warst ja nicht
auf der Gamescom. Du bist es?
Du warst ja nicht auf der Gamescom. Anyways, dann habe ich mich mit jetzt habe ich in dem Moment, warum immer diese Blackouts? Ich habe in dem Moment den Namen vergessen. Also von dem Head hinter dem kleinen 4-Personen-Indie-Studio, dem habe ich getroffen, habe das Spiel gezeigt, Lucky Punks, postapokalyptisches Köln.
Hammer.
Und man spielt sozusagen, also man ist wirklich so ein Roguelike halt. Man hat man sieht so eine Levelkarte, die so aus so Verästelungen besteht, und da kann man seinen Weg drunter wählen, und der Weg, die einzelnen Stellen auf dem Weg sind halt Kämpfe oder so Zufallsbegegnungen. Also einen, keine Ahnung, Rattenhändler, der die Ratte am Spieß, ich habe keine Ratte am Spieß gesehen, aber so passieren halt Dinge. Und das Witzige ist, die Kämpfe an sich sind dann halt mit dem Kartenspiel, und das macht eine ganz bestimmte Sache, und die hat mich, der ich das Genre eh nicht so mag und außerdem zu viel hat, tatsächlich nochmal sehr, sehr, sehr angefixt. Und zwar, du ziehst Karten von einem Stapel, und wenn du das machst, können die Energie kosten. Du weißt aber nicht vorher, wie viel. Und du hast eine Skala von Energie zur Verfügung. Und wenn die voll ist, dann ist die Runde für dich, dann bist du am Arsch. Und du wirst aber dafür belohnt, möglichst viel Schaden zu machen. Also nicht das Monster sozusagen auf Null zu bringen, sondern wenn du das overkillst, dann kriegst du noch mehr Ressourcen. Und das Kartenspiel zeigt dir vor jedem Zug, wie groß die Chance ist, dass du dich jetzt übernimmst, also dass du zu viel Energie. Und das fand ich, das ist sozusagen, man hat diesen, und er hat das so erklärt, und ich fand das auch tatsächlich so, er meinte so, wenn man so Deckbuilding-Stratege ist, dann kennt man sein Deck in- und auswendig und weiß, welche Karten sind schon gespielt und welche sind noch nicht und welche könnte jetzt kommen, aber wie hoch ist die Chance, dass die Karte kommt, dann hat man diese Zahl im Kopf. Wenn man so wie ich ist, denkt man so, ach, zieh mal die nächste Karte, wird schon schief gehen. und dann hast du aber eine Prozentzahl, die dir sagt, wie so, und das macht es total spannend. Das ist sozusagen wie so Roulette spielen und alles setzen, und zwar jede Runde. Und ich weiß nicht, wie lange das hält, aber die wirklich fantastische Comic-Art, die jetzt schon drin ist, war dann ganz viel Platz halt, aber die fantastische Comic-Art, die jetzt schon drin ist, plus dieses doch besser als Balatro seiende Spielprinzip, fand ich fantastisch.
Ich habe die Demo, man kann die Demo spielen.
Stimmt.
Ah, die gibt es einfach cool. So auf Steam. Ich fand die auch sehr, sehr knuffig. Ich mag Dinge mit Prozentwahrscheinlichkeiten. Das hat mich an Soul Sesto erinnert, wo man auch so Push-Your-Luck-mäßig auf Dinge hüpft und sowas. Cool, schön, dass das geklappt hat. Sehr gut. Bene, hast du irgendwas Schönes gesehen?
Ich muss ja immer in meinen Terminkalender gucken, um zu sehen, was ich überhaupt
gesehen habe. Leg deinen Terminkalender. Geh einfach, lass dein Herz, dein Herz muss sprechen.
Kopf. Ich glaube, das, was mir am besten gefallen hat, war Fable.
Wirklich?
Das war mein
erster Termin.
Ja, ja, ich bin,
das hassen doch jetzt gerade alle.
Ja, ich weiß doch auch nicht.
Okay, also, Fable, vor Ewigkeiten Peter Molyneux, man kann einen Baum einpflanzen und der wächst und das ist niemals passiert, aber es war ein knuffiges Rollenspiel in England und man darf Hühner kicken und man ist am Anfang ein Kind und dann ist man später ein Erwachsener und dann, kann man sich gut für gute Dinge entscheiden und dann hat man einen Heiligenschein und böse Dinge, ein kleine Hörnchen und so ein Teufel. Und so. Ich mochte das total
das
gerne.
Das Lustige ist, ich weiß davon alles gar nicht.
Was?
Ich habe das Ursprungsfable nie gespielt. Ja, steinige mich.
Warte mal, du fandst es gut und das nicht mal aus nostalgischen Gründen?
Ja, ja.
Oh, fuck.
Ja.
Das stimmt nicht mit
das
dir.
Das Lustige ist, also, ich habe es nicht selbst gespielt, sondern ich habe bei Xbox diese Präsentation gesehen. Ja. Markus und ich, wir saßen in derselben.
Ich musste ganz hinten sitzen, weil ich zu groß war.
Wow.
Haben sie dir das gesagt?
Ja, wenn du reingegangen bist und über 1, weiß ich nicht, 85, also sagen Augenmaß, waren sie so, könntest du dich bitte hinten setzen, wenn du nichts ausmachst, weil du bist so groß.
Aber auch Lob dann quasi so, wow, ja. Du bist so groß.
Immerhin besser als in der Witcher-Präsentation, wo sich der wirklich sehr, sehr große Mensch vor uns hingesetzt hat und damit ein Drittel des Bildschirms weg war.
Ja, er hat sich so umgedreht, oh, es stört euch jetzt nicht, ob ich hinter euch sitze, vor euch sitze und ich so, naja, du nimmst nur die Drittel des Bildschirms weg, aber ist okay. Ich habe trotzdem fast alles gesehen, weil der Bildschirm auch sehr groß war.
Fable.
Genau, Fable. Also ich habe diese nostalgische Verbindung dazu überhaupt gar nicht, sondern für mich war das ein, das ist ein Open-World-Rollenspiel, ich nehme an, das ist Open-World, worauf ich mal Bock hätte, weil mich dieses Ganze, also ich fand es erstmal sehr funny geschrieben, so ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt von den Dialogen. Ich fand es sah sehr schön aus. Also diese Stadtgestaltung von Avalon. Ich weiß nicht, heißt es so?
Ja. Maybe Albion?
Albion! Das ist vielleicht. Genau, also ich fand das sah sehr hübsch aus und ich konnte mich und so diese. Es wurde so dieser Wirtschaftsaspekt angeteased, dass du irgendwie Geschäfte kaufen kannst, die verdienen dir dann irgendwie Geld und so.
Investments, du liebst es.
Ja, ich bin ja voll der Investment-Typ. So, ich bin
Kapitalismus wenk.
Wenn ihr Krypto-Tipps haben wollt, dann fragt mich. Leak ist auf jeden Fall ganz toll.
Tut es lieber nicht.
Nein, also. Ne, also ich spiele gerne Wirtschaftssimulationen und so Aufbausimulationen und so. Und ich dachte so, das irgendwie in einem Rollenspiel verpackt. Ich fand's lustig. Es gab eine sehr süße Szene, da wird man irgendwie in einen Hinterhalt gelockt. Wir sind so im Hinterhof und dann kommen so Goons rein. Mhm. Man fängt halt an, die irgendwie abzuschlachten. Und wenn der erste stirbt, kommt halt so, that was our intern!
Oh.
Und das fand ich funny.
Ja.
Ich fand's witzig.
Also ich finde das Fable ernsthaft bei dir gegen Lego Skylines gewonnen hat.
Ah ja, ja.
Das kann ich bis jetzt nicht nachvollziehen.
Ja.
Oder gegen Castlevania. Oder gegen Deathmaster.
Deathmaster habe ich nicht gespielt.
Was?
Ja, was ist das? Erzähl mir ja davon.
Also ich will, also Fable, ich fand's...
Oh.
Oh wow.
Also es war die Anfang- und die Endszene. Die Endszene gibt einen Kampf und dann kommt ein Gegner, der ist so ein bisschen dicker anscheinend. Der ist so ein Bullet Sponge. Es sind keine Bullets, sondern Schwertschläge und Bögen.
Ja.
Und was mich extrem gestört hat, ist, der wird mit dem, also das Ding ist, das Spiel macht Sachen, die sind cool, nämlich wenn du einen Zauber auf einen Monster, dann nimmt es der Zauber, also der schlägt so richtig in das Ding ein, so, das ist selten. Und der stand dann halt so rum. Und dann schlägt der Charakter mit dem Schwert drauf und dann kommt so ein Blutspritzer, also aber der auch so sehr schlecht gerendert aussah. Und es war nix zu sehen. Und weißt du so, ja, das Spiel ist in der frühen Alphabeta, weiß der Geier was, aber warum zeigt man es dann? Also das war sozusagen so ganz ewig gestrig. Und der Anfang ist dramaturgisch total geschickt gemacht. Der Bildschirm kommt aus dem Schwarz. Der Charakter steht in einem riesigen Stadttor, das ganz schön aussieht. Ich bin recht, das sieht ganz schön aus. Und da hängen so lila Gewächsstauden in diesem Tor so. und die sind statisch. Also die Welt soll total lebendig sein und es gab auch wieder eine Kampfszene in einem Gras. Das Gras bewegt sich ganz wundervoll, aber das ist so statisch. Und weißt du, vielleicht ist das alles, wird das alles noch irgendwie so ganz gut, aber ich war so, dass für mich sah das so aus wie, das ist halt Fable im Sinne von, man nimmt das Gameplay und packt eine schöne Kulisse oben drauf. Und vielleicht werde ich Lügen gestraft und bin ein zynischer alter Mann und so. Aber es hat mir überhaupt nichts mit mir gemacht.
Das heißt, du möchtest, dass mehr, dass sich Pflanzen bewegen.
Hast du es mal mit Natur versucht, Markus?
Gras anfassen.
Nee, es war ein Uncanny Valley-Effekt, der mich wirklich gestört hat. Also Uncanny Valley, dieses so, je näher etwas der Wirklichkeit kommt, desto größeres Störgefühl löst es aus. Und es war so eine ganz krude Kombination von sehr gut aussehenden Dingen und Sachen, wo man sich fragt, so Leute, wir haben 2026, es kann nicht mehr so ein bisschen wackeln? So, keine Ahnung.
Okay, Dinge war müssen so, mehr wackeln.
War so, ja.
Vielleicht werden sie mehr wackeln.
Ja, vielleicht.
Ja. Cities Skyline.
Achso, Lego Skyline.
Lego Skyline Cities.
Ja, Lego Skylines.
Lego Skylines.
Es gibt dieses City Skylines, ja. Das damals Sim City den Rang abgelaufen hat. Es gab eine zweite Version oder einen Nachfolger davon, der crashed and burned, aber gerade wieder gefixt wird von einem Studio, das nennt sich Ice Flake. Die schießen sehr schön irgendwie ein Update nach dem anderen dazu.
Das ist aber nicht die das Spiel gemacht haben, das sind andere.
Nee, die das Spiel gemacht haben, waren Colossal Order.
Ja.
Beide Studios in, glaube ich, Helsinki. Und es hieß, ja, Ice Flake arbeitet schon länger an einer IP für Paradox, und man weiß aber noch nicht genau so. Und jetzt war eben der große Reveal in der Opening Night Live, Lego Skylines. Es gibt ein Lego-Spiel, in dem du eine Stadt baust. Und das war toll. Denn du baust eine Lego-Stadt. Was gibt's? Ich sitze zu Hause gerade an meinem Tisch, an meinem Esstisch und baue ein Lego-Haus. Ich möchte wunderbar gerne eine Lego-Stadt bauen. Und es sah sehr süß aus. Das war definitiv ein ziemlich früher Build so. Aber man kann spielen. Es ist halt alles sehr eckig, aber bei Lego passt das halt natürlich auch. Ne? Da hast du keine spitzen Winkel. Also meistens. Und das Coole ist, dass du nicht so, du hast nicht so einen großen City Painter, ne, wo du Straßen baust und hauptsächlich Traffic Management machst, sondern es geht eher darum, dass du Häuschen baust, da EinwohnerInnen einziehen und deren Bedürfnisse dann wirklich befriedigst. Also die wollen dann zum Beispiel eine bestimmte Art von Park. Die wollen zum Beispiel einen Blumenpark neben sich haben und einen Spielplatz. So, und dann baust du denen die da daneben. So, und das ist sehr süß, weil das sehr, es ist halt micromanagigerer, so, also du baust nicht so groß die Makrostadt und kümmerst dich, dass der Verkehr läuft, musst du auch so ein bisschen, sondern du gehst halt mehr ins Detail. Und dann haben wir haben es eine Dreiviertelstunde anspielen können und hatten dann noch so ein paar Interviewfragen an den Game Director. Das war sehr süß, weil er im Endeffekt so ganz viel einfach nichts sagen kann, wie das ist bei so Game Directors meist. Wir haben zum Beispiel nach Zügen gefragt, also welche Verkehrsmittel es im Spiel gibt. Da hat er gesagt, er ist ein sehr großer Fan von Lego-Zügen. Er hat auch mehrere zu Hause.
Okay.
Er kann aber leider nichts sagen, was in dem Spiel dazu sein wird. Süß. Und hat dazu ein bisschen gelächelt. Das war irgendwie ein sehr putziger Termin. Genau. Und
aber wie spielt sich? Also erstens, wird das von Finn entwickelt dann auch?
Ja.
Toll.
Dennis ist Fan.
Wie spielt sich das? Weil ich finde eigentlich diese Städtebausachen auch total spannend, aber ich finde dann sowas wie City Skyline ist mir, da habe ich das Gefühl, es ist zu schwierig für mich. Das ist dann so.
Zu schwierig?
Ja, es ist zu ernst. Das ist so ernst fühle ich mich unzulänglich.
Diese Spiele sind also auch so, man irgendwann merkst, okay, deine Stadt geht gerade vor die Hunde.
Ja.
Aber die Weichen dafür hast du vor 3 Stunden gestellt.
Ja, ja.
Ja, aber dann machst du Pause.
Nee.
Und dann reißt du die ganzen Kreuzungen, die du gebaut hast, reißt du ab und baust alles neu, dass der ganze Traffic da durchflowt.
Ganz schlimm.
Oder ich spiele was anderes.
Ja, ja. Naja, aber ich möchte das eigentlich spielen
ja.
und sowas. Also eigentlich gefällt mir das sehr gerne.
Dennis hat gern Spaß, wenn er spielt.
Nee, das stimmt.
Und
das stimmt überhaupt
das,
nicht.
Das, das kann ich also
Nee, es muss ich muss leiden.
134 Folgen in die Fresse sagen, nein.
Ich muss leiden. Nein, aber genau, ist Lego wäre dann vielleicht Lego Skylines?
Also es ist für mich hat es ein bisschen mehr an das so SimCity auf dem Super Nintendo. Erinnert. Das war so ein bisschen, weil du baust halt so die Häuser blockig dahin und dann so die Straße blockig davor und so und schaust, dass das irgendwie, ja, aber ne, auch sehr individuell. Also die haben da so kleine Sprechblasen oben drüber und dann die so, oh, ich will gerne Blumen haben und dann kannst du ein Blumenbeet daneben und so. Das ist süß.
Und was ist jetzt mit Castlevania? Hast du mich jetzt genug auf die Folge?
Nein, erst dieses Death-Dings.
Oh mein Gott. Das Death-Dings ist, sie haben eine Warhammer-Lizenz an jemanden gegeben, der Mark of the Ninja mit Ratten nachgemacht hat. Und Markus mag das, weil hier überall stehen kleine Skarbenfiguren. Ist das gut? Ich vermute ja, weil Mark of the Ninja gut war. Aber das war jetzt auch vor 10 Jahren. Und dann ist es so ein 2D-Side-Scroller, wo man so Rauchbomben wirft und sich durch einen Raum schleicht.
Lass mich von vorne.
Oh. Und, wie lang soll die Folge noch gehen? Das war's dann jetzt so heute.
Nein, okay. Also, ich möchte noch kurz einschieben. Ich verstehe zwei Sachen an der Gamescom nicht. Warum setzt du Leute hin, die nichts sagen können? Also, ich hatte das ja auch. Ich mochte übrigens Deathmaster deswegen, weil ich eine halbe Stunde mit irgendeinem sozusagen auch Game Director, glaube ich, geredet habe. Und der hat, glaube ich, noch keine Medienschulung bekommen. Und das ist eine gute Sache. Weil man konnte mit ihm über das Spiel reden. Und natürlich hat er mir nicht alles erzählt. Natürlich hat er manche Sachen gesagt. Aber man konnte mit ihm wirklich reden. Und der hat doch nachgedacht, bevor die geantwortet. Gamescom-Interviews, die haben ChatGPT schon vor 10 Jahren gehabt. Weil immer, wenn du was reinwirfst, kriegst du eine Textbausteine-Antwort. So, ich verstehe das. Die andere Sache, die ich nicht verstehe, ist Embargos.
Ja.
Ich habe 2 Spiele, über die kann ich heute hier nichts sagen, weil wir so schnell wie möglich diese Folge sozusagen rausbringen wollen.
Oh shit, da fällt mir ein, ich habe Lego Skylines. Embargo, 2. September. Scheiße.
Na, dann bringen wir es erst Mittwoch raus.
Wirklich?
Die wir fast so schnell an euch bringen wollen.
Ich fände das sehr sympathisch, wenn ihr das drin lasst.
So, und es ist halt tatsächlich sozusagen so ein bisschen komisch. Also ich meine, das ist die fucking weltgrößte Gamescom. Was
ist die größte Gamescom?
Spielemesse. Jesus, es ist spät.
Es ist auch die weltgrößte Gamescom.
Es ist auch die weltgrößte Gamescom, genau. Es gibt ja mehrere Gamescom.
Es gibt mehrere Gamescoms.
Ne? Anyways, Castlevania.
Ja, ach, endlich. Okay, Castlevania. Ja, ist halt wie Silksong, aber mit Castlevania. Nein, es ist Castlevania. Ich freue mich darauf, weil das ist mein Silksong von diesem Jahr, weil letztes Jahr gab es Silksong auf der Gamescom.
Aber damit ich über Castlevania sprechen kann, muss ich erst, weil der Vergleich drängt sich auf, über Deathmaster ein bisschen was erzählen. Nein, Quatsch. Also Castlevania.
Ich hatte es auch gespielt übrigens.
Ich war natürlich total interessiert, weil, sag ich jetzt, ist Motion Twin der richtige Name? Oder war es die anderen? Nee, ist Motion Twin, ne?
Ja, ich glaube schon.
Wie HörerInnen dieses Podcasts vielleicht wissen, mag ich Dead Cells. Habe auf 2 Plattformen 3-stellige Spielezeit. Und als ich gehört habe, die machen jetzt ein Castlevania. Das ist ja mega geil, weil Dead Cells ist ja ein Roguelike, aber Castlevania hat ja sozusagen Level-Design.
Ist übrigens nicht von Motion Twin, sondern von Evil Empire.
Evil Empire, die anderen halt.
Same. Warum müssen die sich auch komisch trennen?
Ja, echt, das ist Jesus. Evil Empire, genauso. Und ich war, Motion Twin hatten wir nämlich gespielt. Motion Twin hatten ja dieses 3D-Koop-Ding sozusagen gemacht und da, wenn man da so drauf geguckt hat, man hat schon gemerkt, dass das von den Leuten kommt. Also es hatte so einen ganz leichten Vibe, aber eben nur einen ganz leichten. Und das ist ja nicht, was man als Mega-Fan eines Spiels will, so was ganz leichten Vibe. Man will ja sozusagen dasselbe, aber so anders, dass es halt irgendwie neu ist. Und Castlevania ist genau das, um es kurz zu machen. Es ist also eine Side-Scroller, Action, Slash. Und für mich, der wichtigste Moment war, das sage ich immer bei Dead Cells, ist, jeder Schlag sitzt. Und das ist exakt so. Du läufst da los als die Protagonistin und das erste Monster kommt und du machst Slip und denkst, yes, ich bin zu Hause. Ich bin wieder zu Hause. Und es ist sehr schön. Also die Handlung ist ein von Monstern überranntes Paris. Die Protagonistin ist die Tochter vom ursprünglichen, wie heißt denn die, Belmont?
Ja.
Belmont, genau. So, und geht halt los, um rauszufinden, was Phase ist. Heißt, sie erforscht das Gelände und schnetzelt Monster und dann gibt es irgendwann Bosskämpfe. Und das ist sozusagen, das ist total witzig, weil das, man sieht das Dead Cells wirklich. Es ist anders genug und es ist sehr fantastisch und es ist auf jeden Fall ein Castlevania. Ich war so ein, Castlevania ist für mich tatsächlich immer noch die Gameboy-Grafik. Deswegen war ich so ein bisschen enttäuscht, dass es nicht Pixel ist, sondern wirklich sozusagen so schön gezeichnet. Das macht einfach super Spaß, sieht super schön aus und hat einen frei einstellbaren Schwierigkeitsgrad, was ich jetzt schätzen wusste. Weil die Bosse sind so ein bisschen, also vermute, ich habe nur einen gesehen, sind ein bisschen anders als bei Dead Cells. Bei Dead Cells sind die Bosse ja eine Wand, durch die du gegen die du läufst und die du dann besiegen kannst, wenn du genug Sachen freigespielt hast und sozusagen so eine Strategie dann da mitbringen kannst. Und hier sind die Bosse Dinge, ich vermute, die du lernen sollst. Ne? Also was du bis jetzt gefunden hast, sollst du hier anwenden. Und ihr kennt mich, ich bin nicht so mega frustresistent. Aber ich glaube, ich bin bereit, in dem richtigen Spiel das zu machen. Und im Gegensatz zu bei Silksong bin ich hier bereit, das zu machen. Aber Gamescom ist ja, du hast 45 Minuten Zeit und du willst so viel wie möglich sehen. Und dann, als ich sehr schnell beim ersten Boss war, war ich so, ich gucke jetzt mal, wie das aussieht mit den Schwierigkeitsdingern und so. Und das ist, man kann das sehr granular einstellen, von Schaden zu Schaden kriegen, Schaden bekommen, noch so andere Dinge. Und das Spiel kommentiert es null. Null. Und es war einfach nice.
Habe ich übrigens auch gemacht. Also es ist nicht so, dass Markus mit seinen Skills da schneller durchgehen wollte und deswegen in den Schwierigkeitsgrad gekommen ist, sondern ich habe das auch gemacht.
Wie fandst du es denn?
Ich fand's super. Also ich bin jetzt nicht so der Dead Cells Fan. Also
raus.
Okay, ich gehe jetzt, tschüss.
Ich hab's auch nicht gespielt.
Nicht gespielt?
Du hast doch. Dead Cells,
was?
Ja, ich hab's ein paar Mal kurz reingespielt.
Also okay. Raus.
Ich
kann's in also die Fresse, sein. Eine Solo-Produktion von Markus Richter.
Dead Cells, das Spiel. Dead Cells, der Podcast. Genau. Ich fand's gut. Es hat Spaß gemacht. Ich habe nicht viel mehr zu sagen als du. Ich hätte auch noch auf den Schwierigkeitsgrad. Das hat mir sehr gut gefallen, weil du wirklich halt sehr Schieberegler hast für Schaden nehmen, Schaden geben, dies, das. Das fand ich cool. Ich fand auch das Charakterdesign fand ich irgendwie cool. Ich fand auch die Monster irgendwie cool. Also es war gut.
Okay.
It was good.
Okay.
Ja.
Und das ist so ein bisschen komisch, ne? weil es ist für mich wirklich ein Highlight von der Gamescom gewesen. Man kann aber eigentlich nicht viel mehr sagen, weil die Experience ist dieser Flow, dieses durch das Level schießen und an den Monstern vorbeikommen und so weiter.
Ich habe schwer geseufzt, nicht weil ich weil ich aufhören möchte, mit euch zu reden oder sowas. That came out wrong. Nein, ich habe schwer geseufzt, weil ich dann dachte so, oh, soll ich jetzt nächstes Jahr versuchen, auf die Gamescom zu fahren?
Nee. Was möchtest du? Das ist doch eigentlich die ganz zentrale Frage, Dennis. Was möchtest du denn auf der Gamescom?
Was möchte ich auf der Gamescom? Das ist eine gute Frage. Ich möchte auf der Gamescom nicht arbeiten müssen.
Aber dann, dann ist es schwieriger schon mal.
Und so da so rumhängen. Und über Spiele reden und so Vorträge mir anhören von Entwicklerinnen und Entwicklern und vielleicht so ein paar Spiele anschauen. Aber nicht in der Schlange stehen.
Dann ist die Gamescom nicht der Ort für dich.
Naja, warte mal. Wir machen jetzt ein kuratiertes deines Gamescom-Erlebnis. Und zwar, du gibst einen Talk ein beim Congress. Also gibt es da quasi, also kann man da so für Participation callen?
Also das ist, man kann das machen, für den Congress wird immer ausgeschrieben für gewisse Themenschwerpunkte und dann kannst du dich darauf bewerben und wenn du ganz viel Dusel hast, wirst du auch genommen.
Genau. Und Dennis Dusel. Ist ja Dennis. Dennis ist ja Dusel, Dennis.
Was ist Dusel?
Dusel als Wort oder Dusel als Wahrscheinlichkeit? Dusel im Sinne von, also wenn man ganz viel Glück hat, dann wird man sozusagen genommen.
Dusel ist also Glück.
Oder ja, recht, okay. Genau. Also Dusel ist Glück, falls Dusel ihr das Wort nicht kennt. Genau,
ich dachte, Dusel wäre auch, also sowas wie Vitamin B oder so.
Ja, so geht's Hilf. Auch.
Ach so, okay. Das ist Dusel.
Also das ist genau. Wenn du ansonsten in der Branche sehr bekannt bist, dann geht's ja, auch. Okay. Also das könnte klappen auf jeden Fall.
Genau. Und also du reichst quasi einen Talk ein und wirst für einen Talk genommen. Du wirst wahrscheinlich nicht die Fahrtkosten bezahlt bekommen, aber du mietest dich einfach bei jemandem ein, den du in Köln kennst. Hm. So, und
wir
dann,
kennen ja alle Leute in Köln.
Ja, obviously. So, und dann bist du auf der Gamescom und auf dem Congress musst du nur einen Talk halten und kannst sonst
nirgends rein.
Kannst sonst aber ja dir die Talks angucken und mit intelligenten Menschen darüber reden. Mhm. So, und dann holst du dir noch eine Presseakkreditierung und kannst dann nämlich am Mittwoch noch auf die Games kommen. Da machst du dir Termine aus mit den Publishern oder du gehst einfach 4 Stunden lang über die Indie Arena Booth und spielst eins nach dem anderen. Redest da noch mit Leuten.
Möchte zu bedenken geben, dass er gesagt hat, er will nicht arbeiten.
Ja, ja.
Also du willst da einfach nur existieren.
Ja, eben, das ist ja das Ding. Ja,
das, ist so. Das Problem ist, ich möchte ja nicht arbeiten.
Ja, dann wird schwierig,
Talk halten,
ne?
Ist ja kein, achso, ja.
So ein Talk halten ist keine Arbeit, Bene. Bist du dir sicher, dass du das sagen möchtest?
Ja, nicht für Dennis.
Okay, also nächstes Jahr reiche ich einen Talk ein, für den ich nicht arbeiten muss.
Ja, was du auch machen kannst, ist sozusagen, du kannst einfach sozusagen so einen Free-to-Play Software as a Service Multimillionen-Dollar-Hit an den Start bringen und dir einen Stand kaufen.
Ja.
Okay.
Du könntest auch einfach selber ein Spiel entwickeln. Und das dann auf der Gamescom ausstellen und präsentieren.
Dann wird mir mein Steam Deck geklaut.
Das nimmst du natürlich mit, weil du Bescheid weißt.
Ja. Oder du kaufst Securities, die dann besser darauf aufpassen.
Wenn du eh reich bist.
Ach so, wegen meinem Free-to-Play-Spiel. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, nee, das sind alles interessante Optionen, die mich mir nochmal durch den Kopf gehen.
Ja, also solltest du.
Grundsätzlich ist Gamescom total cool, wenn man Bock hat auf dieses Erlebnis Gamescom. Und zwar nicht unbedingt, wenn man irgendwie seine Spielzeit maximieren will oder besonders ungern unter Menschen ist, sondern einfach, wenn man sagt, Messe mit abertausenden anderen Menschen, um Messe zu erleben und Spielkultur zu feiern. Dafür ist Gamescom der absolute Hammer. Also alleine auch, wie viele von den ganzen Cosplay-Vereinen damit da waren oder einfach Eltern mit ihren Kids oder Freundesgruppen jeden Alters. Das ist ja das Geile an Games-Branche, dass das Ganze so ein Gemeinschaftsevent ist und das ist halt auch bei Gamescom cool. Das ist es.
Ich tue mich da ein bisschen schwer mit, weil es gibt Kinderbereiche auf der Gamescom.
Ich sag nicht, geh mit deinem 5-Jährigen in den 18er-Bereich.
Nee, aber das meine ich auch nicht so sagen, weil es gibt Kinderbereiche sozusagen und man kann da mit Kindern hingehen. Aber ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist die Gamescom so richtig geeignet erst ab 12.
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, vorher ist, ich sage das, weil die, mich haben, es sind so ein paar irre Sachen passiert, wenn du noch hören willst, kann ich die Geschichte von meinem Eintritt zur Branchenparty erzählen.
Ich möchte wissen, ob du warst zum ersten Mal auf der Branchenparty.
Aber,
und,
nee, was?
Du warst zum ersten Mal auf der Branchenparty.
Nein.
Markus,
du bist nicht
schon auf der Branchenparty.
Ich war schon ganz oft auf der Branchenparty, weil man früher, wenn man auf dem Gamescom-Kongress moderiert hat, automatisch auf die Branchenparty konnte. Das haben sie irgendwann aufgehört. Aber dieses Jahr war ich wieder. Und das war sehr aber witzig, wie es dazu gekommen ist. Was ich aber eigentlich aber sagen wollte, ist, der Radiosender hat mich am Ende doch noch gefragt, von einer ganz anderen Redaktion, kannst du mal schnell eine Minute, Klammer auf, das ist wirklich nicht viel Zeit, Klammer zu, Bericht von der Gamescom machen für Kinder zwischen 6 und 10, was die so interessiert. Schwerpunkt, was die so interessiert. Und ich bin so, what? Weil also zwischen 6 und 10 sind Menschen crazy unterschiedlich. Also zwischen 6 und 6,5 ist ein größerer Abstand als zwischen 30 und 40. Jetzt mal leicht übertrieben, aber nicht ganz. Und deswegen habe ich dann so ein bisschen geguckt und habe festgestellt, also es gibt in der Halle 10, wo die Indie-Arena ist und so weiter und so fort, da gibt es auch so einen Familienbereich. Und man kann mit den Kindern hingehen und es gibt die Möglichkeit, Sachen zu machen, die Kindern, also auch jüngeren Kindern Spaß machen. Aber im Grunde genommen ist das ein 12-Plus-Event, würde ich sagen. Das heißt also, Kinder kann man dabei haben, wenn man nicht, also wenn es nicht anders geht. Und ich würde es auch wirklich sehr vom konkreten einzelnen Kind abhängig machen. Das ist auch wirklich nicht für jedermann und jeder Frau und jeder Kind. Genau, das wollte ich nur zur Feinheit, zur Klarstellung, bevor ich dann nächstes Jahr Kindermotten, Kindermeuten, die durch die Hallen.
Der Grundschulausflug der Klasse 2B.
Genau, ja, genau.
Ja, ja, genau.
Und Stein, der Bundespräsident, wieder mit einer Kolonne aus
durch die Kinder pflügt.
Durch die Kinder pflügt.
Wie links nach rechts wegspritzen.
Er muss
und
zu so Rayman.
Der Kreis.
Ich muss zu Rayman.
Wer sagt ihm, dass Rayman dieses Jahr gar nicht da ist?
Wir
das
nicht.
Das ist auch sehr lustig, ne? Also Bundespräsident ist ja, hat da so eine total krasse Schwere. Das finde ich total interessant. Ne? Das ist ja dann, das ist ja auch nicht Frank-Walter Steinmeier. Das sagt einem das, die, wie heißt das, das Protokoll?
Ja, ja.
Prüfung, sondern es ist der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Aber das war auch sehr cute. Also der Moderator dann von Donnerstag, Dirk, der ihn mit angekündigt hat, sich ihn hinterher gefragt hat mit, und was war das Highlight deiner Games-Kommentar mit? Als das Protokoll mir vorgeschrieben hat, dass ja dann der Bundespräsident begrüßt werden muss, wenn er dann den Raum betritt. Und Dirk durfte ins Mikrofon sagen, meine Damen und Herren, der Bundespräsident. Und dass dann nicht noch irgendwie so Goldregen oder so von der Decke kam, war wirklich alles. Aber das ist, ja, also für Dirk hatte es keine Schwere, sondern sehr viel Anmut.
Aber was ich sagen wollte, ist sagen, wenn der nächstes Jahr sagt, ich gehe zum Rayman-Stand, ob dann jemand sagt, dann gibt's nicht. Oder ob der dann schnell aufgebaut wird.
Ach, ich glaube.
Ubisoft macht das.
Ja, kriegt Ubisoft nicht irgendwie alles möglich.
Ja. Ja. Das wird das Saudi-Geld schon regeln. So, aber.
Willst du jetzt den Sack zumachen oder wollen wir noch einen
Lightning Round machen? Ich wollte den Sack zumachen.
Ich habe noch Spiele, zu denen ich nichts gesagt habe.
We all do, Bene, we all do.
Dann spar dir das doch für nächstes Jahr.
Oh, nee, aber dann ist Crazy Taxi ja schon draußen und dann kann ich die Leute nicht davor warnen, das zu kaufen.
Danke. Ich habe es nicht gespielt,
aber
ich dachte auch so,
Das ist das KI-Taxi, ne?
I have no idea.
Das ist das KI-Taxi.
Ich weiß nicht, ob es das KI-Taxi ist.
Es ist das KI-Taxi.
Es war nicht gut.
Ja, so das KI-Taxi.
Er war sehr gefrustet.
Oh. Aber Deathmaster, Leute. Ich glaube, das könnte sehr interessant sein.
Ich freue mich. Transport Fever 3.
Und wir haben auch noch nicht darüber gesprochen, wie sexistisch die Opening Night Live wieder war.
Da, ich hatte kurz eingeschaltet und war so, man.
Nee. Das ist, also ich glaube, der einzige Trailer, wo eine weiblich gelesene Person tatsächlich etwas gesagt hat, war das von Dungeons and Dragons.
Nicht, also wo zwei Frauen miteinander gesprochen haben.
Ja, genau. Aber das ist auch so insgesamt, war so weibliche Wortbeteiligung nicht so hoch.
Ja,
ich hatte das Gefühl, sie waren, Brustphysik war ihnen sehr wichtig.
Ja,
und Froschperspektiven auf kurze Hotpants. Ja, definitiv. Ja. Diese Hautanimation, der Wahnsinn.
Ja. Das vielleicht nächstes Jahr besser. Jeff Keighley.
Mhm.
Aber schauen wir mal.
Er ist ja ein treuer Hörer.
Ja. Genau, und Jeff ist immer dabei. Jeff unterstützt uns auch per Steady. Da ist er dabei. Das könnt ihr auch machen.
Mhm.
Oder per Direktüberweisung. Mhm. Infos dazu gibt es im Blog und in den Shownotes. Und da findet ihr das alles. Und ansonsten bleibt uns nur ganz viel Danke zu sagen. Bedanken wir uns bei unseren besonders freigebigen Hörerinnen und Hörern.
Ja, erstmal bei den Gästen, die heute hier war, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Ich wollte nur nachfragen, weil ich mir gerade nicht sicher war.
Ich bin schon. Ja.
Okay, weil ich nicht.
Ja, ich weiß.
Aber
das ist hier Team-Effort.
Okay. Aber nochmal vielen, vielen Dank, Lisa und Bene, dass ihr da wart und dass ihr von eurer Gamescom erzählt habt. Das war sehr, sehr schön. Und es war total schön. Ich habe mich wirklich darauf gefreut, weil ich war nicht da. Und es war so, nehmt mich ein bisschen mit, erzählt davon.
Und nächstes Jahr nehmen wir dich dann einfach richtig mit.
Oh, ja. Ja.
So ein Livestream, wir klemmen so ein Livestream.
Nee, so richtig.
So richtig an der Hand nehmen.
Ja.
Ich erinnere dich im Juli nächstes Jahr
spätestens. Ich glaube, du willst es nicht, Dennis.
Doch, irgendwie.
Kannst du einfach aussuchen, welche Variante du gerne hättest. Hättest du gerne das ausprobierende Presseding oder hättest du gerne das durch geheime Tunnel laufen und die ganze Zeit angesprochen werden?
Ja.
Ja, sowas.
Liebes angesprochen.
Ja, voll. Dann nehme ich doch Dennis einfach das nächste Mal.
Okay.
Hammer.
Okay, gut.
So. Bleibt es aber uns nur noch übrig, Danke zu sagen an die Leute, die besonders freigebig sind mit ihrem Support an diesem kleinen, feinen Podcast.
Sollen wir mal was Neues ausprobieren?
Okay.
Immer abwechselnd, Dina?
immer abwechselnd die Namen.
Okay.
Warum nicht? Dann sagen wir erstmal Danke an die Leute, die das per Direktüberweisung machen. Nämlich vielen Dank Watson,
Thomas,
Konrad,
Dominik,
Peter,
Fritz,
Jonas,
Johannes,
Coding Wombat,
Jens,
Erik,
Robinson,
Nikolai,
Tobias,
das ist kein Fehler, Maximilian,
Sebastian,
Daniel,
Patrick
und die Leute, die das bei Steady tun, nämlich
Mischa,
Thomas,
Sebastian,
Patrick,
Erika
und Roland. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.